DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wir sind heute zu Gast in Leipzig beim Architekturkollektiv Octagon. Octagon sind eine interdisziplinäre Planungsgruppe in wechselnder Besetzung, je nach Projekt und arbeiten in den Bereichen Architektur, Städtebau und Freiraumplanung. Dabei spielt auch der Dialog eine große Rolle, womit das Kollektiv den Prozess ganzheitlich begreift und gerne bearbeitet. Wir möchten heute gerne zusammen über die Stadt sprechen, genauer das städtische Quartier. Mit uns am Tisch sitzen Henry Fenzlein und Markus Wiese. Und wir, das sind Jan Ahrenberg
und Hartmut Rentchen.
Hallo zusammen.
Bevor wir in das eigentliche Thema des Podcasts starten, wäre es eigentlich interessant zu erfahren, wie ihr als Kollektiv zusammenarbeitet. Gibt es einen Kollektivkern, der bei jedem Projekt dabei ist, oder ist es immer eine wechselnde Besetzung, mit der ihr arbeitet? Und wie läuft diese gemeinsame Arbeit dann eigentlich ab? Vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel an einem städtebaulichen Wettbewerb arbeitet.
Ja, das ist etwas komplizierter mit dem Kollektiv bei uns. Wir haben uns diesen Titel gesucht, um ein Stück weit von Anfang an darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns ein bisschen andere Berufsbedingungen wünschen. Wir wollten kein klassisches Büro sein, wir wollten kein klassischer Arbeitgeber sein und wir wollten anders auftreten und haben uns deshalb diesen Begriff gesucht und haben zunächst in einem losen Verbund zusammengearbeitet. Wir kannten uns, diejenigen, die da angetreten sind, Markus einer davon, kannten uns aus dem Studium und haben dann zunächst unter dem Kollektivbegriff zusammen Wettbewerbe gemacht. Wir hatten keine Bürostruktur und merkten dann aber zu einem gewissen Punkt, dass wir irgendwann Bewerbungen bekamen von Menschen, die für uns arbeiten wollten, die aber nicht Teil des Kollektivs sein wollten, sondern eine klassische Anstellung wollten. Und das war unser erstes Dilemma. Und wir mussten dann sozusagen, wir wollten den Begriff nie aufgeben, mussten uns aber eingestehen, dass es irgendwie ein anderes Geschäftsmodell, eine andere Geschäftsform braucht, um klassische Anstellungen möglich zu machen. Und haben deshalb diesen Kollektivbegriff eher auf unsere Arbeitsweise übertragen, nämlich dass wir versuchen, hierarchiearm bis hierarchielos zu arbeiten. Das heißt, egal ob man bei uns ein Praktikum macht oder schon 10 Jahre lang dabei ist, dass man alles offen ansprechen kann, dass man die Meinungen gehört werden, dass wir auch viele Workshop-Formate haben im Büro, wo wir immer wieder alle Köpfe zusammenstecken, also über die Kernprojektarbeitenden hinaus. Und wir kooperieren sehr häufig mit anderen Büros. Das ist auch was bei uns beim Kollektivbegriff eine zentrale Rolle spielt. Ja, das sind eigentlich so die 3 Ebenen. Vielleicht wirtschaftlich haben wir uns zumindest erhalten, dass wir eine Art Tarifsystem haben. Also dass wir jetzt keine individuellen Gehaltsverhandlungen führen, sondern also da versuchen zumindest eine Art Gleichberechtigung oder ein anderes Modell zu fahren, als das der klassische Kapitalismus sozusagen so vorsieht. Das sind vielleicht so die Elemente, die das Kollektiv bei uns ausmachen. Und zur Arbeitsweise, wenn wir dann an Projekten arbeiten, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was ergänzen, Markus.
Ja, also wenn jetzt ein Projekt bei uns beginnt, ist es so, dass wir eigentlich relativ eng auch dann mit dem ganzen Kollektiv, damit meine ich jetzt mit dem ganzen Büroteam, entscheiden, wer an dem Projekt arbeiten möchte und das dann eben auch ziemlich interdisziplinär dann zusammenstellen, das Team. Da gibt es Leute, die haben eher einen architektonischeren Blick auf die Dinge. Es gibt Leute, die eben auch dann eher stadtplanerisch arbeiten oder freiraumplanerisch. Und es gibt eben eine hohe Transparenz innerhalb des Teams. Jeder weiß, wer macht welches Projekt und wer hat welche Skills, sodass wir das dann je nach Bedarf und je nach Projekt, und Projekte ändern sich auch mit der Zeit, die Teams dann eben auch ziemlich frei zusammenstellen. Also so ist das Kollektiv, wie Henry es gerade meinte, vor allen Dingen in der Arbeitsweise spürbar, in der wir sehr offen und transparent miteinander arbeiten.
Und der Erfolg gibt euch ja recht für diese Arbeitsweise. In den 10 Jahren, in denen ihr jetzt besteht, habt ihr zahlreiche erste Preise gewonnen. Wie ist das eigentlich für Städteplaner? Irgendwann gibt man das ja auch wieder aus der Hand, woran man da gearbeitet hat. Gibt es für euch irgendwo Anknüpfungspunkte oder gab es Möglichkeiten, die Projekte weiter zu verfolgen oder im Blick zu behalten? Wie seid ihr da heute verortet?
Bisher kann man das nicht wirklich sagen, dass wir jetzt vom Städtebau in den Hochbau Folgeaufträge bekommen haben. Das haben wir uns schon so vorgestellt, aber das ist nicht so gekommen. Welche Hintergründe das jetzt hat, ist, glaube ich, vielschichtig, aber davon sollte man nicht unbedingt ausgehen, dass das häufig eintritt. Also wir haben bestimmt schon, keine Ahnung, 20 größere Rahmenplanungen auch betreut und noch nicht einen einzigen Hochbauauftrag daraus bekommen.
Hängt das vielleicht auch mit den großen Zeitlinien zusammen, mit denen man da zu tun hat?
Ja, also man muss sich schon im Städtebau darauf einstellen, beziehungsweise irgendwie ein Verständnis dafür bekommen, dass die Planungszeiten teilweise relativ lang sein können. Also in den 10 Jahren, wie Henry das gerade beschrieben hat, ist es eben auch noch nicht passiert, dass eins der stadtplanerischen Projekte oder der städtebaulichen Projekte, die wir betreut haben, in die Umsetzung gegangen ist. Also auch wenn es jetzt irgendjemand anders hätte umsetzen können, möglicherweise ist das nicht passiert. Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir eben jetzt 10 Jahre am Markt sind und so ein Projekt, wenn es eben von dem ersten Strich auf der Landkarte anfängt, eben auch die Zeit braucht, bis dann alle Weichen gestellt sind, beziehungsweise auch wirklich die Zeichen der Zeit so sein müssen, dass das Projekt in eine Umsetzung gehen kann. Und das haben wir noch nicht erlebt. Was wir aber erlebt haben, ist, dass wir dann über die städtebaulichen Projekte wiederum andere hochbauliche Projekte als Planungsaufgaben hatten, die natürlich dann auch immer Stadtbezug haben. Also wir werden schon dann extra angefragt für Projekte, die eben im städtebaulichen Kontext stehen oder im städtischen Kontext. Da geht es dann wirklich um Planungsaufgaben, wo diverse Gruppen einen Ort suchen in der Stadt, wo sie zusammen leben können. Das heißt, die Planungsaufgaben, die dann hochbaulich bei uns sind, haben immer auch einen städtischen Hintergrund dann.
Ihr habt auf eurer Internetseite Städtebau, Architektur angegeben, das haben wir jetzt besprochen. Freiraum steht mit euch drauf, also mit drauf als Arbeitsfeld und Dialog oder Diskurs. Was könnt ihr über das Arbeitsfeld ein bisschen was erzählen? Also wie beschäftigt euch das im Büro? Was wäre dann eine konkrete Aufgabe, wie ihr das dann bearbeitet in einem Projekt?
Dialog. Einerseits ist es so, dass die Beteiligung und die Partizipation bei Stadtplanungsprozessen immer wichtiger geworden ist, zum Glück auch geworden ist, dass wenn man sozusagen etwas für viele Hunderte oder Tausende Menschen plant, dass man sie auch in irgendeiner Form mit involviert. Das meinen wir mit Dialog. Also wir sind häufig auch in Partizipationsprozessen involviert bei unseren städtebaulichen Planungen, aber auch das Thema von Baugruppen als Auftraggeber ist für uns ein wichtiges Standbein geworden. Und dort ist es auch häufig so, dass ich nicht den einen Bauherrn, die eine Bauherrin habe, die mir sagt, was ich jetzt machen soll, sondern dass man da auf eine Gruppe trifft, die sehr divers ist, die sehr unterschiedliche Meinungen hat, Belange hat. Und auch dort ist ein sehr dialogorientiertes Arbeiten, Planen und Entwerfen sehr wichtig. Ein anderer Punkt, der auch aus unserem Kollektivbewusstsein sozusagen herauskommt, ist, dass wir nicht nur Planende am Schreibtisch und am Computer sein wollen, sondern immer wieder auch mit Aktionen in die Stadt gehen wollen. Das heißt, Dialog ist für uns schon auch eine Art Protest, eine Art Intervention, immer mal wieder über Installationen oder einfache Interventionen im Stadtraum aktiv zu werden. Da ist jetzt zum Beispiel, kann man nennen, ein Projekt, das wir für Teilauto, einen größeren Carsharing-Anbieter in Ostdeutschland gemacht haben, die uns gebeten haben zum Parking Day in Leipzig. Das ist so ein Aktionstag, wo man Parklücken besetzen soll, dass wir eine Installation für die machen. Und grob gesagt haben wir dort verschrottete Autos quasi im Stadtraum untergebracht. Auch das meinen wir mit Dialog, also sozusagen auch nicht nur über klassische Planung, sondern auch über Aktionismus in der Stadt aktiv zu sein.
So gesellschaftliche Themen aufzugreifen in der Stadtplanung ist ja irgendwo auch mehr Mode geworden oder auch akzeptierter, als es vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall gewesen ist. Aktuell sind das zum Beispiel Themen wie Umbau statt Abriss und Neubau oder auch unterschiedliche Nachhaltigkeitsstrategien, die man umgesetzt werden will. Als Königsdisziplin der Stadtplanung wird ja immer noch das Planen auf der grünen Wiese angesehen, was heute vielleicht gar nicht mehr so en vogue ist. Wie berücksichtigt man das, wenn man jetzt über diese lange Zeitlinie hinaus vielleicht erst denkt, dass in 20 Jahren mein Plan umgesetzt wird, dass man diese gesellschaftlichen Themen nicht zu modisch gestaltet und gleichzeitig aber auch einen guten Ausblick in die Zukunft wahrt? Wie beschäftigt euch das im Alltag, diese Waage hinzubekommen?
Also es beschäftigt mich persönlich natürlich ständig im Alltag. Also ich sehe Dinge, die in der Stadt passieren, in allgemein unseren öffentlichen Räumen passieren, wo ich mich frage, wie können die in der Zukunft aussehen? Und ja, es ist natürlich schon auch eine Voraussetzung des Berufsbildes, glaube ich, dass man sich allgemeine Zukunft vorstellen kann. Also eine Idee davon hat, wie kann das gemeinschaftliche Leben sein in eben dann auch einem Zeithorizont von 30, 40 Jahren. Und da spielen natürlich viele Entwicklungen der letzten 10 Jahre auch mit rein, wo ich denke, dass sie auch vor allen Dingen dann aus dem Ausland teilweise kamen, nach Deutschland, wo man dann das mit in die Planungspraxis mit hineingenommen hat, was da entwickelt wurde und was da an Themen diskutiert wurde. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass es eben in den letzten 10 Jahren passiert ist und deswegen auch viele jetzt nationale Projekte bei uns in Deutschland eben noch nicht die Inhalte haben, die es teilweise im skandinavischen Ausland oder in den Niederlanden schon in Stadtplanungsprojekten zu finden sind.
Könnt ihr da so 2 oder 3 Beispiele dafür nehmen, was jetzt gerade so Kernthemen für euch sind, die euch da leiten?
Ja, es sind die klassischen Transformationsaufgaben der Gesellschaft. Der Klimawandel, der Mobilitätswandel, Digitalisierung, auch Wohnungsfrage, Migration sind so ja, eigentlich die klassischen Säulen, die auch unsere generelle Politik ausmachen, unsere generellen Ängste und Sorgen in der Gesellschaft ausmachen. Die beschäftigen uns auch in unserer Arbeit. Die übersetzen wir dann natürlich ein Stück weit. Aber im Grunde sind das die Themen, die wir da sozusagen behandeln und beackern. Ja.
Ist das jetzt eine Frage, kann man das mit einer gebauten Umwelt klären? Oder ist das zum Beispiel auch eine Freiraumplanung? Wie stark ist Freiraumplanung dann involviert?
Ja, bei uns wirklich sehr stark. Alleine wenn man den Begriff Bebauungsplan oder Baurecht eigentlich mal als Begriffe ansieht, die sozusagen eigentlich das Ergebnis theoretisch einer städtebaulichen Planung sein sollen, also ist das Planungsrecht vorgesehen, dann spielt der Begriff Freiraum oder Landschaft oder öffentlicher Raum als erstmal gar keine Rolle darin. Und wir haben eigentlich von Anfang an das umgekehrt betrachtet, dass die Freiräume, öffentlichen Räume und die Landschaft das sind, was wir erzeugen wollen mit unseren städtebaulichen Entwürfen, dass das die Orte sind, wo genau diese Fragen Klimawandel, Mobilitätswandel, soziale Gerechtigkeit verhandelt werden, weil diese Räume inklusiv sind nach Möglichkeit, weil sie niedrigschwellig sind, weil sie öffentlich sind. Und ja, tatsächlich, wem am Ende das Haus gehört, wer das baut, wie teuer das wird, das steht alles nochmal auf eventuell anderen Blättern, auf einem anderen Papier. Und das, was wir wirklich sehr aktiv beeinflussen können, sind eben diese Freiräume. Und deswegen sind die uns extrem wichtig, auch wenn ja, man sich fragt, an was man sich sozusagen erinnert, wenn ich sozusagen Städte besuche, wenn ich Stadtteile besuche, wenn ich Quartiere besuche, dann sind das eben häufig die öffentlichen Räume, an denen Bilder, Emotionen und Erinnerungen auch zusammenkommen. Und deshalb denken wir uns unsere Projekte sehr, sehr stark da heraus und haben angefangen eigentlich immer viel mit Landschaftsarchitekturbüros zu kooperieren, auch sehr jetzt nicht zu sagen, macht das jetzt mal grün, sondern ganz intensiv mit denen zu diskutieren, um da eben gute Ergebnisse zu erzielen. Und sind mittlerweile auch auf den Punkt gekommen, dass wir selber Landschaftsarchitektur machen wollen, selber dort auch Stellen schaffen wollen, dass Landschaftsarchitekten, Architektinnen bei uns im Büro arbeiten, dass wir das auch wirklich selber machen können.
Ihr arbeitet auch in der Lehre und da ist das Themenfeld in den letzten Jahren scheinbar größer geworden, wenn es um die Planung von städtischer Architektur oder Stadtplanung als übergeordneten Begriff geht. Dabei gab es früher Stimmen, die vielleicht noch zu selbstbewusst davon ausgingen, dass ein gutes Haus auch die gute Stadt macht. Doch die nötigen Qualifikationen scheinen da noch mehr zu sein als die klassischen Architekturdenke, sonst ergebe das Lehrangebot keinen Sinn. Wie nehmt ihr das heute wahr? Gibt es da einen Bedarf bei den Studierenden, die sich mit der Stadt, die im Zweifel ihr natürliches Habitat während des Studiums darstellt, mehr oder vielschichtiger auseinanderzusetzen?
In jedem Falle würde ich das behaupten. Also ich selbst unterrichte seit 10 Jahren an deutschen Hochschulen und hatte in der Zeit schon immer das Gefühl, dass die Studierenden viel Interesse und auch viel Spaß an dem Maßstab Stadt haben und dass er aber im Architekturstudium dann doch relativ wenig angeboten wird. Sowohl was das theoretische Arbeiten betrifft, als auch was das praktische Entwerfen der Arbeiten betrifft. Sondern die Stadt als Maßstab, Projektmaßstab, Entwurfsmaßstab immer nur eine Randerscheinung im Studium eigentlich gewesen ist. Das hat auch ein Stück weit dazu geführt, dass städtebauliche Studiengänge, Urban Design Studiengänge sehr stark überlaufen waren und auch sind, sehr nachgefragt werden. Es kommen auch immer weitere neue dazu, was sozusagen auch aufzeigt, dass da ein Markt da ist. Und ich selbst habe davon relativ stark profitiert, dass man natürlich dann eben an den Hochschulen auch diesen Bereich ein Stück weit ausbauen konnte, dort neue Dinge machen konnte. Und als ein Beispiel, ich selber im Studium habe den Maßstab Stadt als was Technisches erfahren, als was Baurechtliches erfahren, als was Regelbasiertes erfahren in der Lehre. Und ich selber habe es als fast ausschließlich entwurfsorientiert unterrichtet, als einen ganz normalen Entwurfsaufgabe, so wie auch eine Treppe, ein Einfamilienhaus oder ein Museum eine Entwurfsaufgabe ist, gehört für mich das Entwerfen von größeren Maßstäben mit dazu, zu einem Studium, raumbildenden Studium und zur Architektur. Und es wird sehr gut angenommen von den Studierenden.
Ihr selbst habt ja schon erzählt, ihr habt zusammen studiert hier in Leipzig, ihr habt euch ja auch offensichtlich niedergelassen. Leipzig hat einen guten Ruf, also wird gerne als so die kleine Alternative zu Berlin irgendwo auch genannt. Jetzt ist natürlich das so, Ostdeutschland wird gerne problematisiert und Leipzig selber ist natürlich dann auch, hat viel der Entwicklung, die man jetzt sieht, auch erst nach der Wende erfahren. Ne? Habt ihr irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, ey, wenn jemand nach Leipzig kommt, guckt euch dieses oder jenes städtebauliche Projekt an oder diese oder jene Entwicklung, das ist total spannend, das ist gut gelaufen. Habt ihr Tipps für die Stadt sozusagen?
Wir sind ja selber zu einer Zeit nach Leipzig gekommen, beziehungsweise ich persönlich, Henry, hat noch einen längeren Leipzig-Bezug, war selber in Leipzig geboren, dann aber lange Zeit auch nicht in Leipzig gelebt und zurückgekommen. Und ich selbst bin eben auch vor 12 Jahren jetzt nach Leipzig gekommen oder 13, ich kann es nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall habe ich die Stadt in einem sehr starken Wandel erlebt. Also und daher kommt, denke ich, auch irgendwo dann bei uns das Interesse am Wandel von Stadt und daran, wie Städte sich in der Zeit, in der man in ihnen lebt, auch verändern. Und ich kann vor allen Dingen Orte nennen, wo ich denke, dass diese Veränderung zu was Positivem geführt hat. wo ich denke, dass irgendwas erhalten ist von einer schönen Idee, die es mal zu der Stadt gab. Und da würde ich sagen, gibt es einige Bereiche, vor allen Dingen so im Leipziger Westen, wo man viele Orte erkennen kann oder an viele Orte kommen kann, wo man spürt, dass dieser Wandel auch zu was Positivem geführt hat und wo nicht sozusagen die Gentrifizierung beziehungsweise der Stadtwandel dann Orte wieder zerstört hat, sondern die konnten sich irgendwo in eine Zukunft retten. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Arbeit sehr stark, die Überlegung, wie können Orte erhalten bleiben, wie kann der Stadtwandel in eine positive Richtung passieren. Und ja, also ich kann zum Beispiel die Spinnerei in Leipzig-West nennen als sehr interessanten Ort, wo Künstlerinnen und Künstler zusammenarbeiten und wo es unglaublich spannende Projekte zu sehen gibt. Das Tapetenwerk als Ort, wo wir selber unser Büro haben, auch sehr spannend, was da für verschiedene Nutzerinnen auch dann für eine Prägung des Ortes wo sie für eine Prägung des Ortes verantwortlich sind. Gleichzeitig viele Parks und öffentliche Räume im Leipziger Westen, die unglaublich interessant sind. Da gibt es zum Beispiel den Plagwitzer Bahnhofspark mit dem Ort des Heiter bis Wolkig, in einem Freiraum, der immer wieder verschieden bespielt wird mit Flohmärkten, mit öffentlichen Nutzungen, wo Leute zusammenkommen können, wo unglaublich verschiedenes Klientel auch ist. Das sind für mich Orte, wo ich denke, dass die sehr wichtig sind für die Stadt und wo auch ein sehr interessanter Austausch stattfindet.
Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Ur-Leipziger, bin nicht in Leipzig geboren, das muss ich korrigieren, aber habe immer hier gelebt. Aber für mich eine der spannendsten Transformationen auch ist das Leipziger Neuseenland als so eine ganz große Transformation. Also der Südraum von Leipzig war auch Braunkohle-Tagebaugebiet und ist eine der ganz frühen Tagebau-Folgelandschaften, die auch heute komplett abgeschlossen ist. Also sind mehrere große Seen und verschiedene Naturschutzgebiete, aber auch neue Quartiere. Und es ist einfach ein unglaublich toller, spannender Erholungsraum für die Leipziger. Man kann in 20 Minuten mit dem Fahrrad von der Stadt aus hinfahren. Und es sind so viele Seen und bietet so viel Platz, dass man auch immer einen schönen Ort findet. Und das finde ich schon erstaunlich, also von so einem sozusagen dreckigen Loch zu sozusagen so einer blühenden Folgelandschaft zu kommen und damit auch einen Gegenpol zu einer dichten, überhitzten, trockenen Stadt im Sommer sowas zu bieten zu können.
Dafür braucht es dann immer den langen Atem, den Stadtplaner so mitbringen und den Architekten und Ingenieure dann häufig vergessen, wenn sie ihre konkreten Projekte bearbeiten. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch für das tolle Gespräch und bei unseren Hörerinnen und Hörern für ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.
Wiedersehen. Vielen Dank euch.
Das war der DBZ-Podcast mit der 134. Folge. Entwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion und produziert von Lynn Meisenberg. Alle weiteren Folgen findet ihr überall, wo man Podcasts so findet, und natürlich unter dbz.de. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das tun, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de.